Die Regelmäßigkeit, das Wiederholen dieser Schritte hilft, sich stetig weiterzuentwickeln. Ich kann mir viele, viele Pläne machen, ich kann vieles vorher annehmen. Ich muss aber auf das reagieren können, was von außen auch wieder auf mich einfließt. Und das ist genau dieser Moment, wo ich eine Veränderung brauche, damit ich für mich auch eine Klarheit habe, was gerade wichtig bin und damit auch stärker an die Selbstbestimmung gehen.
Willkommen zum heutigen TPG-Podcast und nicht vergessen, den Abo-Button drücken und uns gerne einen Kommentar hinterlassen. Willkommen zum heutigen Podcast. Viele Führungskräfte kennen es nur zu gut, die To-Do-Liste ist endlos, der Kalender blockiert, Meetings reihen sich aneinander und irgendwo dazwischen sollen strategische Entscheidungen, empathische Gespräche und der eigene Anspruch an gute Führung Platz finden. Am Ende des Tages bleibt aber oft ein Gefühl von Getriebensein statt von Gestaltung natürlich. Hinzu kommt der innere Druck, immer präsent, immer souverän, immer produktiv sein zu müssen. Und da ist halt Klarheit Fehlanzeige. Zeit für sich selbst, wenn überhaupt, dann ganz am Rand. Und Selbstführung, so scheint es, fällt dann Aktionismus zum Opfer. Und doch genau hier liegt der Schlüssel. Wer andere führen will, muss zuerst sich selbst führen können. Unser heutiger Gast Thorsten Reitz ist überzeugt, Führung beginnt nicht bei Methoden, sondern bei der Haltung und beim Mut, sich selbst ehrlich zu begegnen. Gemeinsam mit André Häusling hat er das Buch Radical Self-Leadership geschrieben. Ein radikales Plädoyer für Selbstverantwortung, Reflexion und echte Klarheit im Führungsalltag. Was das konkret bedeutet, warum Zeitmanagement nicht reicht und wie ein praxisnahes Modell dabei hilft, wieder vom Reagieren ins Gestalten zu kommen, darüber spreche ich heute mit ihm. Hallo Thorsten, schön, dass du uns heute bei diesem Thema und auf die Sprünge hilfst.
Hallo Tina, ich freue mich, dass ich mit dir mich zu dem Thema heute austauschen darf.
Ja, wir sind sehr gespannt, weil es uns alle was angeht. Bevor wir einsteigen in das Buch selbst, würde ich gerne wissen, wie es dazu kam, dass ihr das Thema gewählt habt. Also warum darüber ein Buch schreiben? Das muss ja mit der Biografie dann auch wahrscheinlich zusammenhängen oder euren Erfahrungen oder dass ein solches Buch einfach noch fehlt in der großen Bandbreite der Angebote. Erzähl mal, was war eure Motivation?
Also wir schreiben das auch in der Einleitung. Wir haben uns in einem Beratungsprojekt kennengelernt. Ich habe damals bei der TUI gearbeitet im Digitalbereich. Der André ist mit eine eigene Beratung mit den HR Pioneers und hat uns damals auf die Sprünge geholfen, wie wir in die agile Welt eintauchen können. Und wir haben uns super gut verstanden und haben uns immer wieder so auch ausgetauscht, wie funktionieren eigentlich agile Prinzipien tatsächlich bei uns im Alltag? Oder sind die nicht sehr nah eigentlich an unserem Alltag dran? Und haben dann dort zum ersten Mal eine Idee gehabt und haben das ganze Personal Kanban zu dem Zeitpunkt genannt. Das ist jetzt mittlerweile schon 10 Jahre her. Das war so ein bisschen der Startpunkt, wo wir gefragt haben, wie organisierst du dich, wie bringst du eigentlich das Thema Familie irgendwie in deinen Arbeitsalltag mit rein, welche Werte sind dir wichtig, und so gab es ganz viele Punkte und wir haben darüber gesprochen und haben irgendwie die Idee gehabt, da können wir doch ein Buch zu rausbringen, und dann haben wir uns ein bisschen aus den Augen verloren und ich habe mich gehe jetzt ins dritte Jahr der Selbstständigkeit, und im Vorfeld dazu habe ich überlegt, wie kann ich eigentlich die Themen, die mir selbst wichtig sind, nochmal wieder gut zusammenfassen, und da haben wir dann überlegt, ob wir das Buch wieder rausbringen. Im ersten Moment lief es unter dem Arbeitstitel POKR für Personal OKRs, also das Ganze hat sich so ein bisschen weiterentwickelt und rausgekommen ist dann zum Schluss Radical Self Leadership, weil wir für uns einfach gesehen haben, es hilft nicht, sich in seiner Zeit immer weiter zu optimieren und zu gucken, dass man noch mehr reinkriegt und irgendwie allen möglichen gerecht wird, sondern man muss die richtigen und wichtigen Dinge tatsächlich rausfinden, damit man selbstzufriedener ist und somit dann auch wieder mehr Klarheit darüber bekommt, wo bringt man seine Energie tatsächlich rein und in welchem Umfeld wirkt man für sich tatsächlich auch am besten.
Also priorisieren, statt alles zu versuchen zu optimieren.
Genau. Ich bin immer wieder konfrontiert mit Angeboten zur Selbstoptimierung. Und du hast es in der Einleitung auch schon gesagt, ne, so das Thema Zeitmanagement. Also es geht nicht darum, jede Sekunde effektiver auszunutzen, sondern wirklich die richtigen Dinge zu tun. Ne? Das ist so ein bisschen auch so eine To-Do-Liste hilft gut, um eine Liste zu haben an Themen, an die man gerade denken muss. Wir wissen aber beide, die To-Do-Liste endet nie. Sie ist nie abgeschlossen und sie hilft vielleicht dann für einen Tag oder sie hilft auch mal für ein bestimmtes Thema, dass man sich das sehr gut durchstrukturiert. Aber wenn man gesamthaft auf sich schaut, dann hilft die To-Do-Liste nicht mehr ganz raus. Dann braucht man ein bisschen was anderes. Und das war auch einer der Punkte für Radical Safe Leadership.
Das Buch richtet sich ja an moderne Führungskräfte, aber also ich finde, ihr habt das Buch so geschrieben, dass es für jeden interessant ist. Es geht hier ja um diese Klarheit zu bekommen, wie bekomme ich meine ganzen Lebensbereiche gut unter einen Hut, wie wähle ich die richtigen Sachen aus, wie du es gerade eben schon gesagt hast. Warum Führungskräfte? Weil die besonders eben unter Beschuss sind, sage ich mal, oder besonders eben strugglen mit ihren ganzen Aufgaben?
Ja, also ich denke, an einer Zielgruppe wie Führungskräfte kann man das sehr klar machen, welche Herausforderungen es tatsächlich gibt. Gerade Führungskräfte im mittleren Management, die dann häufig so in dieser Sandwich-Position sind, die es den Mitarbeitern gerecht machen müssen, die es den Vorgesetzten gerecht machen müssen, die dann noch zusätzlich der Familie es zu Hause gerecht machen müssen, sich selbst gerecht machen müssen. Also da ist schon ein ordentlicher Druck. Und das ist jetzt eine beispielhafte Zielgruppe. Aber wie du richtig sagst, für mich ist das ganze Thema tatsächlich auch ganzheitlich gedacht und explizit ganzheitlich. Und Safe Leadership umfasst alle Berufs- und Berufsgruppen und auch das Privatleben. Und ich habe an der einen oder anderen Stelle auch überlegt, wie kann man das vielleicht dann auch nochmal mit etwas anderen Begrifflichkeiten, weil wir sind im Radical Safe Leadership und im Buch sind wir schon auch stark Führungskräfte, Unternehmen und sowas ausgerichtet von der Begrifflichkeit. Wie kann man das auf andere tatsächlich dann auch übertragen? Also für Menschen, die vielleicht in einer Lebensumbruchsituation sind. Für Menschen, die vielleicht eine neue Herausforderung suchen, wenn sie in den Ruhestand gehen. Ne? Das ist auch nochmal so eine Wechselphase. Also es gibt mehrere Beispiele, für die aus meiner Sicht das Prinzip von Radical Safe Leadership, das Modell, das Radarmodell, super gut passen würde. Auch der Radar-Canvas, den wir da drin vorstellen, wo wir über eine Standortbestimmung, über Zukunftsbilder schauen, über Ziele, die man sich dann setzt, das passt dann darauf tatsächlich wunderbar. Also das ist nicht nur für Führungskräfte, aber das ist eine der Zielgruppen, der wir uns als erstes nähern wollen. Und ich bin Führungskraft gewesen im Konzern. Ich kann über diese Situation auch wesentlich besser sprechen. Das ist das, was ich erlebt habe, ne? Als Führungskraft, als Familienvater. Ich bin ehrenamtlich engagiert. Mir sind ein paar Punkte für mich selbst auch wichtig. Ich kann so authentischer tatsächlich auch darüber sprechen. Und genauso geht es an der Stelle auch André.
Ja, verstanden. Welche Aspekte sind es denn, die für die Selbstführung, die ganzheitliche Selbstführung vor allen Dingen wichtig sind und warum habt ihr es radikal genannt?
Also radikal gibt es einmal so die negative Bedeutung des Wortes, die auch am Anfang vielleicht manchmal verschreckt. Also wir gehen aber auf den Kernbegriff eigentlich wieder und das ist von der Wurzel her. Also es geht um eine tiefgreifende Klarheit. Es geht nicht nur um oberflächliche Tools, sondern es geht wirklich um das Innere. Und deshalb ist auch im Buch, beschreiben wir in den ersten Kapiteln sehr stark die Werte. Wir gucken auf Prinzipien, wir gucken auf Routinen und wir gucken auf Reflexion. Es gibt ja dieses klassische Eisbergmodell, also alles, was im unteren nicht sichtbaren Bereich ist, was wir super wichtig finden. Und das führt uns zurück zu den Wurzeln. Ne, wenn wir auf Werte schauen, was ist eigentlich das, was mir persönlich wichtig ist? Wie wichtig ist mir der Umgang im Unternehmen, Wertschätzung, Respekt. Das sind ja immer wieder Trigger, die ich dann auch erlebe, die erfüllt werden, die nicht erfüllt werden. Mhm. Und deshalb gucken wir also auch tief ins Untere, bevor wir dann halt quasi in Tools, Workhacks und ähnliches reingehen, die einem helfen, das Ganze dann quasi zu tun. Ne? Das sind dann die Tools und wir gucken an der Stelle etwas tiefer. Also das ist so ne, eine Kombination aus Werten, Prinzipien, Routinen und Reflexion an der Stelle. Und was wir dann noch zusätzlich quasi mit reinbringen, um das Ganze ganzheitlich zu machen. Wir gucken ja einmal so auf den Standort, also wo stehe ich heute, und gucken uns unterschiedliche Dimensionen tatsächlich dabei an. Und wir gucken auch auf Zukunftsbilder, also wo möchte ich in verschiedenen Zeitabschnitten vielleicht mich auch sehen. Wie können auch unterschiedliche Zukünfte aussehen? Und wie komme ich eigentlich dazu, dass in einer kontinuierlichen Anwendung quasi immer wieder auch zu betrachten und die Themen dann da drin umzusetzen. Und dafür haben wir dann noch den Herzschlag quasi definiert, ne, der so ein bisschen diesen Rhythmus vorgibt, dass man sich immer wieder um seine Themen beschäftigt, dass das nicht mehr einmal im Jahr ist, weil die Zeitabschnitte zu groß sind, oder immer nur dann, wenn man in einer Notsituation ist, sondern dass das auch zu Routinen an der Stelle wird.
Mhm. In eurem Buch habt ihr das ja ganz klar eingeteilt. Also das Radarmodell besteht ja aus 4 Schritten, die ihr auch in dem Buch dann eben ganz genau erklärt. Nach dieser Einleitung, dieser Standortbestimmung, vielleicht kannst du mal ganz kurz diese 4 Schritte erläutern und eben auch dieses Radar, das ist ja ein Akronym für diese Schritte, das nochmal genau uns zu beschreiben. Was passiert bei welchem Schritt und warum sind die wichtig?
Ja, also du hast das eben gesagt, das ist ein Akronym. Radar steht für das R für Radical, das A, erste A für Auswählen, das erste D für Durchführen, dann das A für Anpassen und das R für Reflektieren. Das sind 4 Phasen, die wir glauben, die immer wieder durchlaufen werden müssen, in dem Herzschlag, den ich eben einmal schon ganz kurz geschrieben habe. Mhm. Schauen wir mal auf das erste A, das ist das Thema Auswählen. Da geht es um Fokus, um Prioritäten setzen. Also welche Themen möchte ich mir vornehmen, die ich in den nächsten 14 Tagen, das ist so unsere Empfehlung für einen Herzschlagrhythmus, die ich mir vornehme. Was ist jetzt gerade am wichtigsten? Worauf sollte ich einen Fokus legen? Was glaube ich auch tatsächlich umsetzen zu können? Und wie löse ich meine Themen tatsächlich an der Stelle? Das Durchführen, das ist quasi das konkrete Umsetzen. Da geht es darum, sich die Freiräume zu schaffen, Blockaden zu lösen, so dass man tatsächlich auch in die Umsetzung kommt, dass man nicht zu viel prokrastiniert, dass man nicht zu viel aufschiebt. Bei der Empfehlung, dass 14 Tage den Herzschlag zu wählen, war auch zum Beispiel die Überlegung dabei, wenn man sich so Monat, 4 Wochen als Ziel setzt. Ich kenne es von mir persönlich, dann schiebe ich sehr viel so in die letzte Woche. Das heißt, 3 Wochen mache ich nichts und dann mache ich eine Woche was, aber nicht mehr, ich schaffe eigentlich nicht mehr alles. Mhm. Also ich kenne das aus dem Arbeitsalltag, ich kenne das aus dem Privatleben. Das heißt, einen kürzeren Zyklus, damit der Druck der letzten Woche eigentlich ein kleines bisschen eher kommt. Mhm. Und dann eine Woche finde ich immer etwas zu kurz. Da hat man dann wenig Flexibilität tatsächlich auch drin und man kann auch immer nur sehr recht kleine Themen dann durchführen. Aber das ist, Durchführenphase ist konkretes Umsetzen, die Dinge machen, tun. Das ist die größte Herausforderung tatsächlich für uns alle.
Glaube ich sofort, ja.
Dann haben wir das Anpassen. Da geht es tatsächlich darauf zu gucken, was habe ich inhaltlich geschafft? Bin ich noch auf dem Weg, meine Ziele zu erreichen? Was ist das Ergebnis eigentlich von dem, was ich getan habe? Wie bin ich vorwärts gekommen? Habe ich ein neues Learning über die Zeit, ne, dass vielleicht das Thema nicht mehr ganz so wichtig ist oder ich es vielleicht schon gelöst habe mit dem ersten Schritt, den ich gegangen bin, und muss dann nicht mehr weiter drauf schauen und könnte vielleicht ein anderes Thema priorisieren. Da gucke ich also so ein bisschen auf das Feedback wieder inhaltlich auf meine Pläne. Und im Reflektieren eine super wichtige Phase. Da geht es um die tiefere Erkenntnis. Da geht es darum, Muster zu erkennen. Da geht es darum, zu gucken, passt der Prozess für mich? Stimmt das alles noch, wie ich gerade unterwegs bin? Muss ich vielleicht neue Routinen schaffen, sodass ich noch besser an meinen Themen arbeiten kann? Kann ich am Prozess tatsächlich etwas verändern. Das sind so die vier Schritte. Wer in der Softwareentwicklung unterwegs ist und in der Produktentwicklung, der wird das so ein bisschen aus einem PDCA-Zyklus, Plan, Do, Act, Checked kennen. Ne? Also immer wieder etwas, um das Learning, um die Veränderung quasi willkommen zu heißen und dann auch Pläne und die Ziele dann auch entsprechend wieder anzupassen. Weil wir machen nicht einen Plan bis an unser Lebensende, sondern es kommt ständig auch etwas Neues wieder hinzu und das müssen wir beachten und das können die unterschiedlichsten Situationen sein. Ich muss mich vielleicht um meine Eltern in Pflege kümmern, es kommt ein anderes Thema dazwischen, ich muss ja damit ein bisschen agieren können, um dann auch wieder zu schauen, was ist mir wichtig, worum muss ich mich gerade kümmern, was sind Themen von außen, die wichtig, dringlich sind, um die ich mich kümmern muss.
Da finde ich, passt jetzt ganz gut die Frage, ist das dann auch der sozusagen Differentiator zwischen eurem Ansatz und anderen Modellen, die es schon so gibt im Bereich Selbstführung oder überhaupt Führung, weil ihr das quasi agil angesetzt habt mit diesem Plan, Do, Check, Act und auch diesem ganzheitlichen Aspekt natürlich. Also worin unterscheidet sich jetzt euer Ansatz auch von vielleicht schon anderen Methoden, die man in dem Zusammenhang vielleicht schon mal kennt?
Also für mich ist das eigentlich der Kern, das Kernunterscheidungsmerkmal. Ich denke auch, dass wir mit dem Radarmodell und dem Herzschlag eigentlich einen Rahmen geben, wo in Teilen auch andere Methoden und Modelle tatsächlich mit reinpassen. Der wichtige Punkt für mich ist, dass die Regelmäßigkeit, das Wiederholen dieser Schritte hilft, sich stetig weiterzuentwickeln. Ich komme ja aus der digitalen Produktentwicklung und wenn ich da auf digitale Produkte schaue, dann ist das genau auch das immer wieder der Punkt für mich. Ich kann mir viele, viele Pläne machen, ich kann vieles vorher annehmen. Ich muss aber auf das reagieren können, was von außen auch wieder auf mich einfließt, wie ich das eben schon einmal kurz beschrieben habe. Und das ist genau dieser Moment, wo ich eine Veränderung brauche, damit ich nicht frustriert bin, damit ich mich da drin wiederfinde, für mich auch eine Klarheit habe, was gerade wichtig bin und damit auch stärker in die Selbstbestimmung gehe. Ne? Also ich kann ja auch die ganze Zeit sagen, ich lasse das alles auf mich einprasseln. Und dann bin ich halt fremdbestimmt und das höre ich auch immer wieder in Mentorings, die ich durchführe. Ich mache eigentlich gar nicht mehr, ich gestalte nicht mehr selbst und durch das sich ständig damit beschäftigen, bekommt man Stück für Stück mehr Klarheit tatsächlich auch an der Stelle.
Und wieder die Selbstbestimmung eben, also genau. Auch dieses, ja. Genau. Wir haben jetzt schon ein bisschen über eine zeitliche Einteilung, diesen Herzschlag zum Beispiel gesprochen. Vielleicht können wir an einem Beispiel mal, ganz einfaches Beispiel sein, dass du uns mal durchführst, wie würde denn jetzt das Radarmodell in der Praxis laufen? Also ganz verkürzt kannst du es ja darstellen. Ja,
nehmen wir meinen Herzschlag. Also ich habe 2-Wochen-Phasen. Bei mir ist immer der Wechsel ein Sonntag oder ein Freitag tatsächlich. Da bin ich nicht immer hundertprozentig ganz genau, aber ne, das ist immer so dann ein Wechsel. Und es gibt für mich dann dort quasi 2 Termine, die ich mit mir selbst habe. Nehmen wir mal an, es ist der erste Herzschlag, in dem ich unterwegs bin. Dann hätte ich jetzt ein erstes Meeting für mich. Welche Themen sind für mich für die nächsten 14 Tage wichtig, die ich gerne umgesetzt haben möchte?
Also ganz konkret jetzt nicht lange Visionen, sondern wirklich die nächsten 2 Wochen.
Genau. Gut. So, und da Das ist tatsächlich so, dass er, was möchte ich umsetzen? Und da könnte zum Beispiel drin sein, ich müsste eine Standortbestimmung machen. Ich müsste mich mit meinen Werten auseinandersetzen. Ich möchte ein Meeting mit mir selbst haben, wo ich über meine Energiespender mir Gedanken dazu mache, um Klarheit über mich selbst zu haben. Das können aber auch ganz konkrete Themen tatsächlich sein. Ich muss einen Podcast aufnehmen. Ich muss einen Business Case rechnen. Ich möchte mich um meine Förderung von Mitarbeitern kümmern. Also sehr klare Themen tatsächlich, die ich in den nächsten 2 Wochen umgesetzt haben möchte. Und dann habe ich hinterher für mich eine Liste von x Themen, die ich glaube zu schaffen. Neben meinem Tagesgeschäft, die ich im Business habe, neben meinen anderen Aufgaben. Und das ist für mich der Startpunkt. So, dann durchlaufe ich quasi diese 14 Tage. Und dann gibt es für mich so etwas wie Morgenroutine, wo ich mir grundsätzlich Klarheit darüber schaffe, was ist eigentlich für den Tag für mich wichtig. Mhm. Und das, dann gibt es für mich auch immer Abendroutine. Das ist so eine Mini-Reflexion tatsächlich, ne? Wie ist gelaufen? Wie habe ich den Tag geschafft tatsächlich? Wie ging es mir auch dabei? Und damit überprüfe ich quasi meine To-Dos und kann auch schauen, wie sich das weiterentwickelt. Das habe ich eigentlich so jeden Tag dann nebenbei mitlaufen. Und dann habe ich am Ende dieser Zeit quasi den Check-in mit mir selbst wieder auch. Ich habe ja einmal über die Morgen-Abend-Routine habe ich so einen täglichen Check-in mit mir. Dann habe ich am Ende der Zeit, bevor ich in den nächsten Herzschlag gehe, quasi die inhaltliche Sicht darauf, war ich jetzt gut unterwegs? Was habe ich inhaltlich noch draus gelernt? Kann ich Veränderungen irgendwie durchführen? Und ich setze mir dann noch, da bin ich auch nicht so ganz hundertprozentig immer gleich, entweder alle 14 Tage oder alle 4 Wochen nochmal eine Reflexion, wo ich tatsächlich auf die tieferen Themen tatsächlich schaue. Mhm. Das ist so der klassische Durchlauf und meine Organisation auch dahinter. Das sind Morgenroutinen, wenn man regelmäßig da drauf schaut, was ist eigentlich wichtig für den Tag, die sind relativ schnell durch. Das sind so 10 bis 15 Minuten, die ich brauche, um mich zu organisieren, um dann auch in den Tag zu starten. Und dann fallen dann auch andere Themen tatsächlich mit rein.
Nutzt du für diese Tagesplanung, weil ich gerade überlegt habe, jetzt haben wir noch nicht wirklich von Priorisierung gesprochen.
Ja.
Wo fängst du dann an zu priorisieren? Du hast deine Liste oder hast du schon bei dem Auswahl der Liste priorisiert?
Ich habe tatsächlich, meine Liste ist im Vorfeld schon priorisiert. Okay. Das sind so 2, 3 Themen, die man nebenbei tatsächlich machen kann. In der Produktentwicklung hat man Product Backlog. Also ne, ich habe eine Themenliste, die vorher tatsächlich schon da ist. Mir ist bei der ganzen Sache wichtig, deshalb steige ich jetzt auch, du hattest ja eben schon so nachgefragt, ne, Standortbestimmung, das sind alles Themen, die wir im Buch beschreiben, die super wichtig sind. Ich habe für mich festgestellt, dass es noch viel wichtiger ist, ins Tun zu kommen. Und die 3, 4, 5 wichtigsten Themen, die du hast, die liegen oben auf. Die brauchst du noch gar nicht großartig priorisieren. Du könntest irgendwie sagen, ich habe Thema 1, 2, 3. Du legst das erste Thema hin und sagst, dann beim zweiten Thema ist das wichtiger als das erste. Ja, nein. Dann hast du die erste Reihenfolge und mit dem 3., 4., 5. Thema gehst du genauso um. Und das Wichtigste ist ja eigentlich, das für dich wichtigste Thema in den nächsten 14 Tagen umzusetzen. Und wenn du in diesen Rhythmus reinkommst, dann ergeben sich die anderen Themen tatsächlich auch kontinuierlich und du kannst dir unseren Canvas quasi als zusätzliche Unterstützung für mehr zukünftige Orientierung als Hilfe mit dazu nehmen. Mhm. Das ist für mich so eine der größten Erkenntnisse. Du kannst auch anfangen, es fällt aber vielen Menschen schwer, mit der Standortbestimmung, mit einem Zukunftsbild, mit einer Vision, wenn man gerade noch so mittendrin im Ganzen ist. Deshalb würde ich immer empfehlen, fang erst mal an deinen Themen zu arbeiten und dann Stück für
die
Stück.
Die sowieso schon klar sind, also genau. Die du jetzt gerade hast, ganz, ganz konkret. Und ja. Ich glaube, das ist gut, dass du das sagst, weil ich hatte jetzt vom Buch erstmal schon das Gefühl, ich muss auf jeden Fall erstmal die Standortbestimmung machen, weil ja. Ich da sonst quasi meine Leitplanken nicht so klar habe. Ja. Und mir das ja dann auch hilft bei der Priorisierung meiner Tasks.
Total. Also,
Also es ist schon nicht blöd, wenn man es macht, aber es muss nicht sein. Und bevor man dann eine Riesenhürde hat, sagst du, lieber mal ins Tun kommen und es dann später nachziehen. Wäre das dann auch zum Beispiel
total.
Ein Aspekt.
Das ist genau der wichtige Punkt dabei. Ne? Lieber Sachen machen, als zu verkopft quasi vorher dran zu denken. Die Standortbestimmung ist super hilfreich bei Prozessen auch der Veränderung, um Klarheit zu bekommen, um auch mehr wieder für sich irgendwie da zu sein. Aber das muss nicht alles gleich als erstes da sein, weil alleine die 8 Felder, die wir dort auf dem Canvas quasi aufgebaut haben, bis man die durchgearbeitet hat, braucht man seine Zeit. Mhm. Und dann lieber Stück für Stück davon etwas vornehmen und langsam Klarheit zu bekommen. So lässt sich das auch einfacher integrieren.
Das heißt, also wenn ich jetzt noch keine Standortbestimmung habe und mir, sagen wir mal, so vielleicht ein bisschen die Klarheit fehlt über, wie tick ich, was ist mir wichtig, wohin möchte ich langfristig gehen, ist trotzdem aber auch ohne das zu machen der Mehrwert in der Iteration, die du uns gerade beschrieben hast, dass ich durch dieses immer wieder reflektieren, wie habe ich die Dinge gemacht, habe ich sie geschafft, muss ich mir noch einen Freiraum hier und da holen, da schon eine unglaubliche Power drin steckt, oder?
Total. Also ich finde, das ist so ein machtvolles Instrument, tatsächlich vorwärts zu gehen, die Themen umzusetzen. Und man kann ja dann tatsächlich überlegen, Herzschlag betrachtet jetzt 14 Tage. Unsere kleinste Einheit, die wir immer wieder haben, ist so die Tagesplanung, ne, auch im Berufsalltag. Was steht denn heute alles auf meiner Tages-To-Do-Liste? Im Jobumfeld kennen wir aber auch Quartalsplanung und Jahresplanung. Und das sind dann zum Beispiel auch in den Zukunftsbildern die Zeithorizonte, die wir ja betrachten. Also es geht nicht ja nur um die Tages-Jetzt-Optimierung. Es geht nicht um die 14-Tages-Optimierung, sondern es geht um das mittel- und langfristige Bild auch von sich selbst, wo man sich hin entwickeln möchte. Dafür braucht man diese Klarheit und die kann dann halt mit einfließen. Und wenn wir uns daran gewöhnen, solche Routinen zu etablieren, regelmäßig eine Reflexion auch durchzuführen, wie geht's mir eigentlich bei der ganzen Sache, dann schaffen wir es auch noch viel stärker an uns wieder zu arbeiten.
Wenn ich jetzt sage, ja, ich möchte erstmal loslegen, gibt es eine Empfehlung von deiner Seite aus, wann ich dann mal zwischenschiebe diesen Block mit der Standortbestimmung, den Werten und so weiter? Weil da muss ich mir ja auch nochmal Zeit freiräumen. In der Zeit kann ich diese Tasks, also die ich mache, normalerweise ja pausieren, oder? Wie würdest du dann, oder kommt es on top?
Ich würde mir die Zeit dafür freiräumen, so schnell wie es geht. Sie muss aber nicht vorher zwingend gemacht werden. Und wenn wir dann mal auf die unterschiedlichen Dimensionen dort schauen, nehmen wir mal die Werte. Also wenn ich jetzt mit meinem ersten Herzschlag anfangen würde, und so mache ich das auch in den Mentorengespräche, dann nehmen wir uns 2 oder 3 Felder dann quasi für den ersten Zyklus vor, die wir dann auch gemeinsam besprechen können. Und dann gibt's quasi die Hausaufgabe, ne, in den nächsten 14 Tagen, bitte nimm dir doch eine Denkzeit mit dir selbst oder eine Fokuszeit für das Thema Werte. Gib dir bitte auch eine Denkzeit für das Thema, ich nehme jetzt mal die Energieräuber und Energiegeber raus und dann besprechen wir die mal und gucken eigentlich, was hinter diesem ganzen Thema steckt. Das heißt, man kann sich dann 2 oder 3 Denkzeiten mit einplanen. Und meine Überlegung an der Stelle ist häufig beim ersten Mal vielleicht 45 Minuten. Und dann mal gucken, welche Erkenntnis bekommt man eigentlich über seine Werte. Das kann man ja auch noch in weiteren Iterationen tatsächlich schleifen, dann wieder mal mit anderen Menschen darüber sprechen. Siehst du das genauso? Das sind immer ganz gute Möglichkeiten dabei.
Mhm. Vielleicht noch ein Punkt. Ich habe ja, wenn ich mich selbst betrachte, sicher auch blinde Flecken. Ja. Also wo ich einfach es gar nicht bemerke, dass ich da vielleicht irgendeine Glaubensmuster habe oder keine Ahnung und mich das dann hemmt, bestimmte Dinge zu tun oder wo ich einfach, wenn ich mir auf die Schliche kommen will, was meine Prinzipien und Werte und so weiter sind, wo ich mir selbst gerne mal was vormache vielleicht auch. Ja? Welche Tipps habt ihr dafür? Also wie geht ihr da vor?
Ja, blinde Flecken und Muster sind natürlich, was ich nicht weiß, das dann tatsächlich zu erkennen. Ich glaube schon, dass einmal durch die regelmäßige Reflexion, durch überhaupt das Beschäftigen mit Glaubenssätzen, mit Emotionen, also dem Fremdbildabgleich, wie wirkt man auf andere, wenn wir auf das Eisbergmodell nochmal schauen, so dass es nicht nur auf das Verhalten geht nach außen, sondern auf die inneren Werte, auf das Sein. Wenn man sich mit sich selbst beschäftigt, bekommt man erstes eigenes Feedback. Mhm. Was du natürlich an der Stelle noch brauchst, ist Feedback von außen. Im Führungsalltag würde ich immer wieder sagen, ne, frag deine Peers und frag deine Vorgesetzten, frag deine Mitarbeiter nach Feedback zu diesen Themen, wie sie dich ständig erleben. Spreche es auch aus, mach es transparent, dass man bestimmte Glaubenssätze vielleicht hat, um das Ganze quasi auf den Tisch zu legen, um damit zu arbeiten, eine Reaktion darauf zu bekommen. Wenn man dann noch ein bisschen tiefer gehen möchte, es gibt Coaches, die sicherlich auch bei diesen Themen super mit unterstützen können. Das kann man sogar gezielt als einzelnen Auftrag tatsächlich machen. Lass uns mal die Werte ermitteln oder auf die Glaubenssätze schauen. Also da gibt's schon ganz viele Möglichkeiten. Was ich an der Stelle wichtig finde, ne? Viele beschäftigen sich erstmal nicht mit sich selbst. Das heißt, die erste Erkenntnis kann aus sich selbst heraus schon mal kommen. Das ist so das Erste. Und das Zweite ist, man darf nicht in seiner eigenen Welt irgendwie bleiben. Man braucht das Feedback von vertrauten Personen oder von Menschen, mit denen man zusammenarbeitet.
Was ich auch noch interessant oder bemerkenswert fand, ist auch nochmal eure Betonung dieses Prinzips des Stop Starting, Start Finishing. Da würde ich gerne nochmal drauf eingehen. Also es geht euch auch darum, also du hast schon gesagt, unbedingt ins Tun zu kommen, aber eben auch ins Abschließen, richtig? Also, weil ich bin auch gern Freund, ich fange eine Trilliarde Sachen an und einen Bruchteil davon mache ich dann fertig. Also ich verzettel mich da auch gerne. Also das wäre mit der Methode auch sozusagen, indem ich mir diese Dinge vornehme und immer wieder gucke, wie weit bin ich, schaffe ich es eher fertig zu werden. Also ich arbeite diesem Prinzip zu sozusagen.
Ja, für mich gibt es zwei unterschiedliche Definitionen von fertig. Das eine ist fertig und ich bin mit dem Arbeitsergebnis zufrieden. Also ich habe etwas für mich erreicht. Das kriege ich tatsächlich immer wieder raus, weil ich auch auf das Ziel tatsächlich schaue. Das zweite fertig ist, ich habe mit einem Thema abgeschlossen. Und dann kann es auch sein, dass ich an diesem Thema nicht mehr weiterarbeite. Das Einzige, was ich an der Stelle nicht machen möchte, ist das Thema quasi on hold zu setzen es wartet irgendwo, sondern ich schließe für mich ab. Habe ich genug Erkenntnis daraus gezogen? Müsste ich eigentlich noch mehr Energie reinbringen oder kann ich es jetzt auch gehen lassen? Also muss ich mich zukünftig überhaupt mit diesem Thema noch beschäftigen? Und wann hat es nicht eher auf ein ich habe genug dafür getan, mehr mache ich damit nicht. Und dann nehme ich es auch aus meinem Kopf tatsächlich raus. Okay. Das ist für mich so ein ganz wichtiger Punkt an der Stelle.
Also, dass man eben über diese ganze Arbeit auch gut mit den Dingen umgeht, also quasi auch eben gehen lässt, damit man Platz hat, um diese anderen ganzen Dinge zu schaffen. Ja, weil man hat ja oft so ganz viel unfertige Sachen in seinem Kopf.
Total. Und wir haben im Zukunftsbild haben wir einen Blog, der heißt so Ballast abwerfen und Not-to-Do-Liste. Also wir schreiben immer super viele Sachen auf unsere To-Do-Liste. Wir schreiben nur ganz, ganz wenige Sachen auf die Not-to-Do-Liste. Also wovon möchte ich mich wirklich verabschieden? Welche Aufgaben möchte ich nicht mehr bewusst nicht mehr machen oder gebe ich auch ab? Also aus dem Joballtag weiß ich, ich habe damals in einem Unternehmen mehrfach meine Rolle verändert und andere Aufgabenbereiche gemacht. Und oftmals habe ich sogar noch einen alten Aufgabenbereich quasi mit weitergenommen, weil ich irgendwie derjenige war, der das gerade am besten konnte, warum auch immer. Und es gab einen Zeitpunkt, wo ich mich von diesen Themen verabschieden musste, weil es dem Thema nicht mehr gerecht wurde, weil es einfach mich einfach immer in größere Probleme gebracht hat. Und dann schreibe ich das auf. Oder ich schreibe mir auch auf meine Not-to-Do-Liste bestimmte Themen auf, die ich im Alltag nicht mehr tun möchte, weil ich sie anderen Menschen zum Gefallen tue. So ist so ein paar Glaubenssätze von früher, Teller aufessen oder so, wie man erzogen wurde. Das ist jetzt wirklich ein ganz, ganz banales Beispiel. Ne?
Aber kennen wir alle.
Sind wir alle gefolgt. Ja? Tat mir das gut? Nicht unbedingt. Ne? War es gut für mich? Und diese Punkte muss man tatsächlich finden. Weil alles, was auf der Not-to-Do-Liste landet, sorgt dafür, dass man wieder mehr Zeit bekommt für die Themen, die einem wichtig sind.
Ja, klar. Und also man schafft Freiraum für die wichtigen Themen, ne? Also ja, also aufräumen ist hier auch so ein bisschen das Stichwort, ne?
Unbedingt,
also
mit,
genau.
Und André hat das, wir waren letztens auf einer Konferenz zusammen, haben über das Buch gesprochen, er hat das auch nochmal gesagt, für ihn ist es sogar in seinen täglichen Routinen auch mit drin, Themen auf eine Not-to-Do-Liste zu schreiben. Und die guckt er sich dann auch regelmäßig tatsächlich wieder an, dann irgendwie wochenweise und monatsweise. Also der ist ein sehr großer Freund vom Journaling, wo er solche Themen dann auch mit aufnimmt und dann regelmäßig dort notiert und dann immer wieder aggregiert und größer wieder zusammenfasst, um da auch eine stetige Entwicklung tatsächlich auch drin zu haben.
Ja, ich könnte mir vorstellen, diese Not-to-Do-Liste täglich oder zumindest regelmäßig sich vor Augen zu führen, hat halt auch diesen Erinnerungsaspekt, dass du wirklich es auch wirklich nicht vergisst. Also gerade wenn man Gewohnheiten ablegen will, ja, zum Beispiel Handy weglegen beim Arbeitsplatz oder, keine Ahnung, nicht zur Schokolade greifen oder solche Sachen. Ganz banal. Könnte ich mir vorstellen, wenn du das auf deiner Not-to-Do-Liste immer dir, wenn du die irgendwo hinpinnst ans Board, dass die einfach präsent ist, ja?
Ja, ich war gerade im Urlaub, auch nochmal ein anderes Beispiel. Ich war tatsächlich immer jemand, der, ich habe meinen Teams immer gesagt, wenn irgendwas ist, ihr erreicht mich auch im Urlaub. Sowas kann auch sehr gut auf eine Not-to-Do-Liste kommen. Ne? Also diese Statements, die man vor dem Urlaub, so ist nicht vertretbar in der Zeit. Ja. Also man kann sehr viel da schon tun, was einem dann wieder die Möglichkeit des Kopffreikriegens gibt. Ne? Und das hat für mich sehr viel mit Selbstführung zu tun. Das hat sehr viel mit Fokus und Klarheit zu tun. Und dadurch werde ich Stück für Stück selbstbestimmter. Ja, ne? Weil alleine an so einem Beispiel, ich werde im Urlaub gestört. Ich bekomme einen Anruf, weil eine wichtige Rückfrage irgendwie ist, nimmt mich ja eigentlich schon wieder raus und ich bin in dem Moment fremdbestimmt, weil ich das dann nicht mehr selbst bestimmen kann an der Stelle.
Ich könnte mir aber vorstellen, dass das auch zu tun hat mit dem psychologischen Aspekt des sich wichtig fühlens, ja, oder unersetzbar seins, dass man da auch dann natürlich sehr ehrlich mit sich ins Gericht gehen muss, um zu gucken, welchem Gefühl möchte ich jetzt nachgeben, möchte ich jetzt selbst organisiert oder selbstwirksam sein und das auf die Not-to-Do-Liste schreiben oder möchte ich mich in dem Moment wichtig fühlen? Also ich kann mir vorstellen, dass das auch immer ein Thema sein kann für Leute, die gerne kontrollieren. Ja,
total. Da vielleicht auch noch mein Punkt, die Klarheit darüber, dass man das als einen Glaubenssatz zum Beispiel hat. Ne? Ich muss immer erreichbar sein. Ich habe es als Ballast. Ne? Im Urlaub möchte ich nicht mehr erreichbar sein. Und es kommt auf meine Not-to-Do-Liste. Wenn ich auf Self-Leadership gucke, dann möchte ich dort bewusste Entscheidungen treffen. Und es kann taktisch super klug sein, sich in seiner Urlaubszeit auch erreichbar zu machen. Dann muss es aber bewusst diese Entscheidung getroffen sein, vielleicht sogar auch bewusst mit der Familie abgesprochen sein, dass man bestimmte Arbeitszeiten hat, dann kann man das machen. Aber es muss bewusst sein und es muss, dann gucken wir so ein bisschen auf die Lebensziele und sowas, was man sich vornimmt, dahingehend auch drauf einzahlen. Ansonsten, ich bin erreichbar, weil ich das aus Pflichtbewusstsein mache, dann bin ich gestört, dann geht halt der wichtige Teil des Urlaubs tatsächlich
und dann verloren. Ist es eben reagieren und nicht agieren, genau. Vielleicht nochmal ganz kurz, fürs Journaling würde ich nochmal gern zurückkommen.
Ja.
Ihr habt ja ganz verschiedene Tipps, in welchen Bereichen man ein Journal sich bereitlegen könnte, wo man eben diese Sachen dann niederschreibt. Also ihr habt von einem Projektjournal gesprochen zum Beispiel. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man so ein bisschen wie so eine Art Projekttagebuch, ein bisschen, wie geht's mir jetzt damit? Da kann man nämlich auch die Reflexion da gleich reinschreiben und so weiter und so fort. Aber es gibt ja auch noch, du hast auch gesagt, es gibt noch ein Journal für diese Gedankenzeit, die man mit sich wo man sich zurückzieht. Mir waren das so ein bisschen zu viele Journals auf einmal, wo ich gesagt habe, oh ja, ich könnte das niemals so viele Journals pflegen. Also was wäre denn das Wichtigste?
Das kommt drauf an, Tina, was für dich gerade am wichtigsten ist. Mhm. Und tatsächlich, also gehen wir einmal auf die Methode des Journalings. Das ist ja das regelmäßige Aufschreiben zu bestimmten Themenclustern. Ich habe ein Journal, das ist eigentlich auch so mein Hauptthema. Das begleitet mich quasi den Tag, wo ich einmal meine Ziele für den Tag aufschreibe. Was ist mir wichtig? Da kommt manchmal auch sowas mit drauf wie, ich möchte heute genug Wasser trinken oder ich muss an meine Mittagspause denken. Mhm. Also auch solche Sachen sind Ziele. Dann meine wichtigsten Tasks, die ich tatsächlich habe. Und am Ende des Tages gucke ich auch immer noch mal drauf, wie war so meine Stimmung. Wenn ich das jetzt über eine gewisse Zeit mache, dann kann ich da drin später wieder blättern und kann tatsächlich auch mal Trendverläufe und sowas sehen. Was ist mir eigentlich wichtig? Wie geht's mir eigentlich über die Zeit? Das vergessen wir relativ schnell.
Das stimmt,
also das Journal hat so ein bisschen die Möglichkeit, dass ich mir mich selbst noch mal angucke, wie war das eigentlich vor 14 Tagen? Weil da kann ich mich meistens sonst nicht einfach so aus dem Kopf dran erinnern. Ja. So, und jetzt gibt es ganz, ganz viele Punkte, die ich noch zusätzlich mit aufnehmen könnte. Und da sage ich, fang erstmal mit möglichst einfach an, überhaupt eine solche Routine zu etablieren. Und dann müssen es gar nicht viele Fragen sein. Das sollte dann auch relativ kurz und knapp sein, der Zeitaufwand. Ne? Das muss alles niederschwellig tatsächlich sein. Man muss ins Tun kommen. Das darf nicht noch ein zusätzlicher Punkt auf der To-Do-Liste ganz oben sein. Ich muss mein Journal ausfüllen, sondern das muss zu einer Routine werden. Ne? Du kannst dir Gedanken über dieses Not-To-Do, wo wir eben schon drüber gesprochen haben, machen. Du kannst aber auch deine Erfolge des Tages festhalten. Ne? So Happy News jeden Tag aufschreiben. Was hat mich heute besonders glücklich gemacht? Wofür bin ich heute besonders dankbar? Also all das, was dir unterschiedlich hilft. Und das kannst du eigentlich über die Reflexion irgendwie wieder rausfinden. Wenn du merkst, in den letzten 4, 6 Wochen, mir ging es nicht so gut, es war irgendwie doch wieder mehr Stress, da gibt es eine Möglichkeit, das irgendwie rauszufinden, was können Ursachen sein. Und dann kannst du es als Journaling-Frage dann auch über eine Zeit mit aufnehmen. Mhm. Du kannst es tatsächlich in einem Buch machen, Notizbuch, was du dir selbst gestaltest. Es gibt auch fertige Vorlagen und Bücher tatsächlich zu kaufen. Du kannst das auch digital in einer Notizen-App tatsächlich machen. Der wichtige Punkt ist, nimm dir den kurzen Moment Zeit am Tag, um genau darauf zu gucken und dir die ein oder andere Frage dann auch dort zu stellen.
Mhm. Jetzt, das fragen sich sicher auch viele, gerade Führungskräfte haben ja eher weniger Zeit als mehr. Habt ihr mal ausgerechnet, wie viel Zeit ihr denn für das Radarmodell euch nehmt, netto pro Woche?
Wenn ich jetzt sowas wie eine Morgenvorbereitung mit dazu nehme, haben wir 15 Minuten pro Tag. Das kann man morgens oder abends machen, je nachdem, was für einen besser funktioniert. Ich habe in 14 Tagen, habe ich dann immer noch mal das Thema für das Auswählen, also quasi den Start meines Herzschlags plus das Ende des Herzschlags, das sind zusammen nochmal 1,5 Stunden. Dann sind wir, wenn ich jetzt richtig rechne, bei 2,5, 2,45 in 14 Tagen. Dann würde ich nochmal 45 Minuten draufsetzen für gesamthafte Reflexion. Das Ganze, dann bin ich bei 3 Stunden 30, wenn du das in Stunden aufrechnen möchtest.
Mhm. Genau, aber man hat ja auch wahrscheinlich einen Zeitgewinn durch das fokussiertere Arbeiten, durch eine To-Do-Listen, wo man Sachen rausschmeißt. Also ich finde es immer spannend, so sich grob auszumalen. Also ja. Die Leute fragen sich ja, kann ich mir das jetzt noch zusätzlich on top, diese Zeit investieren? Was bringt mir das dann am Ende des Tages? Also wir haben jetzt nur über den zeitlichen Aspekt gesprochen, du hast ja aber auch wesentlich höhere Zufriedenheit, mehr Klarheit, mehr Selbstbestimmung. Also es sind ja unglaublich viele Benefits, die daraus resultieren, aber ich könnte mir vorstellen, auch zeitlich gewinnt man.
Unbedingt. Und gerade durch die Themen, die wir angesprochen haben, Ballast abwerfen, eine Klarheit, die richtigen Themen gerade zu machen, da kommt halt viel, viel Wirksameres bei raus. Und das ersetzt tatsächlich, oder das wiegt so den Zeitinvest insgesamt auf. Und wir sprechen ja von, ich habe einmal eben, glaube ich, falsch gerechnet, weil ich nur die 5 Tage für eine Woche gerechnet habe mit 15 Minuten, sind nochmal die 75 Minuten nochmal drauf. Also sind es knapp über 4,5 Stunden, nehmen wir jetzt mal 4,5 Stunden in 14 Tagen. Mhm. Und ich glaube, durch diese Unklarheit, ich muss mich nochmal fokussieren, welches Thema mache ich jetzt eigentlich.
Das geht ja auch Zeit verloren.
Geht viel Zeit verloren. Ja, und was wir da zum Beispiel auch immer wieder empfehlen, ist, alle Aufgaben sind immer ein Termin im Kalender. Also der Kalender so als Planungstool für den Tag. Und das sorgt dann auch nochmal dafür, dass man sich dann die Zeiten dafür nimmt. Aber es ist halt geplant. Es ist nicht so dieses, ich mache jetzt mal zwischendurch, dann werde ich rausgerissen, sondern man kann fokussiert tatsächlich auch an den Themen arbeiten.
Gibt es ein Beispiel aus eurem Coaching oder der eigenen Führung, wo das Team richtig gemerkt hat, dass die Führungskraft sozusagen mit dem Modell gearbeitet hat, dass es, also habt ihr da schon irgendwelche Feedbacks von Führungskräften, dass es jetzt besser läuft in den Teams?
Ja, ich habe tatsächlich von einer Führungskraft gerade wieder das Feedback bekommen, dass durch die Klarheit auch klarere Themen an das Team übergeben wurden. Mhm. Das war jetzt so das letzte Feedback, was ich noch von meinem Urlaub dazu bekommen habe. Einfach auch ein wesentlich strukturierteres Vorgehen und auch so versucht, Prinzipien auf die Teamorganisation tatsächlich aufzurollen. So auch da die agilen Prinzipien dann wieder aufs Team. Wir fokussieren ja erstmal im ersten Schritt wirklich auf ein
Individuum,
persönlich und individuell und gar nicht so sehr dann schon auf das Team drumherum. Aber das lässt sich dann halt super auch transportieren. Ne? Und, das Wichtige ist, durch die eigene Klarheit hat die Führungskraft dann auch Klarheit auf den strategischen, operativen Themen quasi bekommen, was dann wieder viel, viel einfacher gemacht hat, das zu kommunizieren und transparent zu machen. Und das war eine super Hilfestellung dann auch für das Team.
Und tatsächlich könnte man euer Modell ja auch dann aufs Team übertragen, wie du gerade gesagt hast, oder? Also, dass man die Werte und Prinzipien und so weiter, dass man da immer wieder in kurzen Sessions eben spricht, sind wir noch alle on track.
Total. Und, genau. Das ist, da schließt sich jetzt quasi wieder der Kreis, wie wir gestartet sind. Und ich komme ja, und das war damals ein agiles Projekt zusammen mit André, wo wir auf agile Methoden, unter anderem Scrum, geschaut haben. Wie etablieren wir das eigentlich bei uns in den Teams? Viel in den Softwareentwicklungsteams. Heute mache ich das in Beratung auch mit anderen Teams, Marketing-Teams, wo wir tatsächlich drauf steuern. Aber die Routinen und Prinzipien, die da drin wirken, die können tatsächlich dann auch übertragen werden. Mhm. Und wir haben es einmal in die Richtung auf die Selbstführung getan. Und natürlich kann man das dann auch wieder auf die Teamführung wieder übertragen.
Letzter Satz zum Schluss. Wenn du eine zentrale Kernerkenntnis eben aus dem Buch in einem Satz zusammenfassen dürftest, wie sieht sie aus? Also ein letzter Appell sozusagen.
Machen, tun, anfangen, loslegen. Wirklich machen, machen, machen. Den Kopf an einigen Stellen ausschalten und weniger ins Planen durchdenken gehen in den ersten Schritten, sondern tatsächlich ins Tun kommen. Alles andere kommt über die Zeit und wird klarer, weil der Berg ist am Anfang immer ein kleines bisschen zu groß. Und das muss man tatsächlich wieder in verdaubare beziehungsweise in schaffbare Ziele zerlegen und deshalb machen, loslegen.
Gut, wunderbar. Ihr habt ja auch noch wahnsinnig viele Tipps und ja Vorlagen, die man verwenden kann. Ja, da würde ich eben auch auf eure Webseite eben verweisen.
Sehr gerne.
Genau. Und also wie gesagt, das Buch ist sehr umfangreich. Ich denke auch, dass man sich dem, so wie du sagst, Stück für Stück nähern muss. Also erstmal loslegen mit einfachen Schritten. Und ihr habt ja ganz viele tolle Hacks da noch drin. Die kann man dann auch peu à peu wahrscheinlich dann einbauen, je sicherer man ist mit der Methode.
Genau, das kann man super gut machen und manchmal hilft das auch sofort etwas rauszufinden, ne? Bei den Werten, beschreib mal, geh mal auf dein Bauchgefühl, ne? Wann war die letzte Situation, wo du dich nicht gut gefühlt hast? Da steckt vielleicht ein Wert dahinter, der verletzt wurde, ne? Also einige helfen sofort, andere können über die Zeit etabliert werden, ne? Aber man muss sich selbst immer auch da drin wohlfühlen und da drauf schauen.
Wunderbar. Thorsten, vielen Dank für deine tollen Tipps. Ich kann das Buch nur empfehlen. Ich werde tatsächlich jetzt mal mit einem kleinen Projekt anfangen und ja, freue mich schon drauf und werde berichten, Thorsten.
Ja, super. Tina, vielen Dank. Ich habe mich sehr gefreut, dass wir darüber sprechen konnten. Und wenn du irgendwelche Fragen hast, melde dich dazu gerne auch bei mir. Und ja, hat sehr viel Spaß gemacht.
Danke fürs Kommen. Tschüss.
Danke sehr. Tschüss.
Sie haben Feedback zur neuen Folge? Dann schicken Sie uns eine E-Mail an podcast@theprojectgroup.com oder kommentieren Sie einfach direkt unter den Shownotes. Und natürlich, wenn Ihnen die Folge gefallen hat, geben Sie uns gerne 5 Sterne auf Ihrer Podcast-Plattform und abonnieren Sie uns. Vielen Dank und einen wunderschönen Tag.